Radio 1. Die Literaturagenten. Mit Gesa Ufer und Marion Brasch.
Wäre irgendwie wichtig, dass dann auch die Scheibenwischanlagen gut funktionieren.
Stimmt, die spucken die ganze Zeit.
Genau.
Du hast völlig recht. Ja, und wen haben wir heute in der Show? Also Henrik Utremba, der Sänger von der Band Messer, sitzt schon bei uns im Studio und guckt uns beim Radiomachen zu. Hat einen fantastischen, was ist es eigentlich, Weltuntergangs-Thriller, dystopischen Detektivroman, das klären wir gleich.
Mhm. Dann gibt es einen Autor, von dem ich vorher noch nie was gehört habe. Er lebt auch nicht mehr, ein amerikanischer Autor, wunderbare Romane offenbar geschrieben hat. Ich habe nur diesen einen gelesen, Kent Harriff heißt der. Und darum wird es gehen.
Es gibt einen Comic und zwar erzählt da ein gebürtiger Römer, wie es ist, mit einem ganz, ganz schwer behinderten Bruder aufzuwachsen. Tom Tirabosco, Wunderland heißt dieses fantastisch schöne Buch.
Mhm. Annette Gröschner wird Walter Benjamin, die ist ja so städteaffin und Architektur und so, das interessiert sie ja sehr. Und Walter Benjamin war das auch und da gibt es ein Buch. Und Marc Waschke, der Schauspieler, hat einen sehr umstrittenen Roman gelesen, den er quasi als seinen Wirkungstreffer auch das ist jetzt so ein Cliffhanger, den verraten wir jetzt noch nicht.
Wirkungstreffer, das ist das genau. Buch, das einen in die Knie zwingt, weil es so einen Nachhall hat. Wir haben aber auch einen kleinen Service für Sie im Hinblick auf den 1. Mai und zwar so ein Handbuch für Erwachsene zum Thema Hangover.
Genau.
Was Sie tun müssen, wenn der Kater zweimal klingelt.
Und Martin Luther.
Oh.
Das ist auch ein Cliffhanger. Ein Krimi.
Gut.
Das können Sie sich alles hier in diesen nächsten 2 Stunden gefallen lassen.
Viel Spaß.
Mhm.
Radio 1. Favorit Buch.
Die Band Messer macht großartig düsteren Post-Punk mit deutschen Texten und viel Dramatik. Ähnlich lässt sich auch die Grundstimmung im Debütroman des Messer-Frontmanns Henrik Utremba beschreiben. In einer trostlosen, namenlosen Stadt soll der Detektiv Josef Weinberg eine Frau beschatten, die seiner verstorbenen Liebe Hedi wie aus dem Gesicht geschnitten ist. Als sich die Schlinge aus Exzess, Mord und Gewalt immer enger um sie schließt, befreit Weinberg die rätselhafte Frau und geht mit ihr gemeinsam auf eine waghalsige Flucht. Über uns der Schaum heißt sein Debütroman. Und Henrik Utremba ist jetzt unser Gast.
Da ist er. Herzlich willkommen. Schön,
Hallo.
Dass du da bist.
Hi.
Klingt ja aufregend und spannend. Also es gibt ja nun diverse Musiker, die in den letzten Jahren auch Romane geschrieben haben. Mhm. Also Jochen Diestelmeier, Thies Ullmann, Sven Regner und so weiter. Aber unseres Wissens bist du tatsächlich der Einzige, der einen Detektiv als Protagonist gewählt hat. Warum?
Ich habe das nie überprüft, aber das mag sein. Ich mag Detektive.
Mhm.
Ja. Ich finde, das sind spannende Figuren.
Und das ist ja jetzt aber auch nochmal ein extra gebrochener Kerl. Also der ist, kann man sagen, doch ein ziemlich fertiger Bursche. Schwer portobinabhängig. Mhm. Portobin müssen wir uns so ähnlich vorstellen wie Heroin. Ne? Mhm. Spritzt man sich, ist auch ordentlich breit hinterher und zwischendurch auch wohl sehr, sehr, sehr glücklich. Und ich habe gerade schon gesagt, also mir kam dieses Setting vor wie das eines ganz düsteren Ego-Shooters. Also es hat ganz offenbar so eine Katastrophe gegeben. Es gibt hochgiftigen Regen, kontaminiertes Gelände. Das Ganze ist wie wirklich aus so einem Film noir. Mhm. Was hat dich an diesem krass fertigen Setting so interessiert?
Ich glaube, das sind mehrere Dinge. Zum einen fand ich so eine Ästhetik einfach immer schon spannend. Ich habe zwar nie Ego-Shooter gespielt, aber Filme oder Literatur, die sozusagen in so einem Raum stattfindet, fand ich schon irgendwie immer ganz gut. Und ich glaube, mir ging es aber vor allem darum, so eine Welt zu erschaffen, vielleicht auch aus Sorge um die Welt gerade, was, glaube ich, bei Dystopien ja meistens eine Rolle spielt, dass es auch irgendwie darum geht, aufzuzeigen, was alles passieren kann oder wie wir vielleicht nicht wollen, dass die Welt einmal wird.
Der Verdacht liegt ja nahe und diese Welt, die du da beschreibst, hat ja auch schon ganz viel von dem, dass wir so zusteuern. Mhm. Trotzdem hast du ganz viele Elemente, die für unsere Welt heute so essentiell sind, zum Beispiel Handys, nicht auftauchen lassen. Warum das?
Ja, also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich ungern Bücher lese, in denen Handys vorkommen, aber ich finde, diese Geräte haben eine viel zu prominente Rolle in vielen Romanen, weil die sind sowieso schon so omnipräsent und ich finde, die sind auch ein bisschen mit daran schuld, dass weniger gelesen wird oder irgendwie nicht mehr so lang am Stück gelesen wird, weil irgendwie die Aufmerksamkeitsspanne sich verändert und so. Und das gefällt mir nicht und deshalb wollte ich die Dinger nicht in meinem Roman haben und das ist ein Grund und ich finde, die sind auch so Handys sind Spannungskiller. Wenn die jetzt da total verloren sich verirrt haben und die können googeln, wo sie sind und irgendeine Navi-App benutzen, ist doch scheiße.
Ihr könntet jetzt eigentlich gleich so ein Streitgespräch anfangen, weil in deinem Roman, Marion, in dem Wunderlich spielen Handys die zentrale Rolle. Aber das macht ihr dann nachher.
Und das ist auch ein ganz altmodisches.
Ja, ich finde es ja auch gar nicht schlimm, wenn es Handys gibt. Nur bei mir wollte ich das nicht.
Ja, klar. Aber das ist interessant, inwieweit hast du denn deinen Roman, also das ist jetzt dein erster, tatsächlich auch, hast du den Zufall da agieren lassen? Ne? Also es gab ja bestimmt dieses Setting, hast du dir überlegt und dann hast du deinen Detektiv losgeschickt. Was hast du da dem Zufall überlassen, beziehungsweise deiner Fantasie, oder inwieweit hast du tatsächlich auch wirklich geplottet? Also so.
Also es gab eigentlich gar keinen Plot. Es gab gewisse Bedingungen und wie bei vielen Sachen, die ich mache, wusste ich eher so, was ich nicht will und was auf keinen Fall irgendwie da sein soll, auch sprachlich und so. Das heißt, das ist immer so ein bisschen mein Verfahren. Ich gucke erstmal, was ich nicht machen möchte. Gar nicht so sehr, um mich stark abzugrenzen, sondern weil das für mich auch irgendwie ein Verfahren ist, um herauszufinden, was ich denn will. Und ich bin immer Fan davon, wenn man das gar nicht so klar definiert und das gar nicht so sehr bewusst hat, sondern versucht beim Schreiben auch irgendwie sowas zuzulassen, dass sowas von selber auftaucht. Und dann gab es eigentlich nur so ein Anfangsbild, das mir relativ klar war, und ein Schlussbild. Und dann habe ich angefangen zu schreiben und auch irgendwann gemerkt, dass das durchaus möglich ist, dass man irgendwann in so einem Schreibprozess wirklich das Gefühl hat, man betritt die Welt, deren Bedingungen man erschaffen hat, und diese Welt hat aber ein eigenes Leben entwickelt und man ist da eigentlich wie so ein unsichtbarer Beobachter, der beschreibt, was dort zu sehen ist. Genau, und das hat Spaß gemacht, das war schön.
Henrik, du hast schon mal gemeinsam mit Messer auch einen Abend zu Boris Vian veranstaltet. Ihr habt euch gerade vorhin sehr, sehr schön darüber aufgeregt, dass der Schaum der Tage jetzt in der neuen Übersetzung die Gischt der Tage heißt. Und tatsächlich,
das ist doch unfassbar.
Tatsächlich gibt es aber so bestimmte Wörter, also Schaum, Staub, die haben es dir total angetan. Ja. Also da gibt es wirklich so ein paar, sowohl in deinen Songtexten als auch hier im Buch, an denen hältst du dich immer wieder fest. Wie kommt das?
Ich mag Sprache und ich finde, es gibt Wörter, die so ein bisschen underrated sind, die man so wieder so ein bisschen hervorholen sollte, weil die wahnsinnig spannend sind. Und ich finde Staub als etwas, das wahnsinnig schön aussehen kann, wenn es im Licht tanzt oder so, was aber auch Verfall bedeutet und Vergessen bedeutet, ist auch ein sehr ambivalentes Wort. Und genauso war das für mich Schaum, weil ich habe nicht an den Schaum von Boris Vian, der jetzt gestellt, gedacht, sondern mir ging es um Schaum aus einer Badewanne, der letztendlich ja eine Grenze ausmacht zwischen der Luft, wo man atmen kann, und dem Unterwasser. Und das fand ich total spannend, dass irgendwie über dem Schaum etwas gibt, wo man atmen und leben kann und darunter nicht. Andererseits auch gerne irgendwie abtaucht und so. Und irgendwie war das für mich ein schönes Motiv.
Abtauchen ist ein gutes Stichwort. Also du hast ja deine Band Messer. Wie lässt sich das jetzt vereinbaren? Hast du jetzt so Blut geleckt, dass du gesagt hast, okay, Roman schreiben, also ein Autor sein, der nicht Songtexte schreibt, sondern tatsächlich Bücher, das ist etwas, womit du dann auch gerne abtauchst vielleicht, oder?
Ach, ich weiß gar nicht. Das sind sowieso nicht so Dinge, die klar voneinander getrennt sind immer. Ich habe zum Beispiel an einem Buch in 2-3 Jahren gearbeitet, in denen wir auch parallel an einem Album gearbeitet haben und da eine sehr starke Selbstfindungsphase als Band hatten, wo es viele Veränderungen gab und so. Und ich habe mich für eine bestimmte Fragestellung, für bestimmte Gefühle, für eine bestimmte Ästhetik interessiert, für Figuren. Und das ist nicht so, dass ich morgens aufstehe und dann denke ich mir, setze ich mich an den Esstisch und schreibe einen Roman oder an den Küchentisch und ich mache eine Platte oder sowas, sondern ich setze mich an den Schreibtisch und mache irgendwas. Oder also das sind halt, da wechselt man jetzt nicht irgendwie bewusst, sondern man folgt erstmal bestimmten Dingen und sucht eine Auseinandersetzung. Und die münden dann manchmal hier und manchmal da, und genau.
Schön, dass sie in diesem Roman gemündet sind.
Ja, und dann kann man nämlich auch verfolgen, wie sie sich auch motivisch in der Musik wiederfinden. Und da hören wir doch einfach tatsächlich abschließend nochmal so einen Song, den du dir auch gewünscht hast, nämlich Der Staub zwischen den Planeten, der im Grunde auch atmosphärisch 1:1 diesem Roman sozusagen, das könnte der Soundtrack sein zu diesem tollen Buch.
Das wäre dann ein bisschen zu viel ich in dem Ganzen, aber vielleicht als Instrumentalstück. Damit wäre ich, glaube ich, einverstanden.
Gut, okay. Einigen wir uns darauf. Henrik Utremba, Über uns der Schaum, erschienen im Verbrecherverlag, 280 Seiten, kosten 22 Euro, und wir danken sehr, dass du da warst.
Dankeschön. Gerne, und hier ist der Staub euch. Zwischen den Planeten, Messer.
ist ein verschlafenes Städtchen in Colorado. Ein fiktiver Ort, in dem sich alle Geschichten ereignen, die Kent Harriff geschrieben hat. In Holm, Colorado leben auch Eddie und Louie. Beide sind über 70 und allein. Doch das soll sich ändern. Eines Tages steht Eddie vor der Tür ihres Nachbarn und macht ihm ein Angebot. Unsere Seelen bei Nacht heißt der letzte Roman des amerikanischen Schriftstellers Kent Harriff, den er erst kurz vor seinem Tod vollendete. Marion Brasch hat das Buch gelesen.
Das ist ja schon mal erstmal ziemlich süß. Also eine 70-Jährige steht nachts auf der Matte bei ihrem Nachbarn vor der Tür und klingelt. Und dann, worum geht's dann?
Naja, diese Eddie, das ist so eine 70-jährige Witwe und sie sieht einfach nicht ein, dass sie den Rest ihrer Tage in Einsamkeit verbringen soll. Also vor allem die Nächte machen ihr zu schaffen, denn in den Nächten kann ja so eine Einsamkeit besonders tief und dunkel werden. Und genauso ist das eben auch in dieser Geschichte. Eddie ist einsam, also geht sie zu ihrem Nachbarn Louie, der auch betagt und allein ist, und macht ihm das Angebot, die Nächte mit ihr zu verbringen, einfach um zu reden. Also nicht mehr und nicht weniger.
Das ist ja ein extrem ungewöhnliches Angebot. Ja. Wie reagiert er? Macht er da mit?
Naja, er ist natürlich überrascht und im ersten Moment auch eher so zurückhaltend. Was will diese Frau von ihm? Er kennt sie zwar, er mag sie auch, aber so gut kennt er sie nun auch wieder nicht, dass er mit ihr jetzt die Nächte verbringen würde. Andererseits ist er ja auch einsam, also warum nicht? Er lässt sich auf das Angebot ein und so beginnt die Geschichte der beiden. Sie verbringen die erste Nacht miteinander und fangen an zu reden und Louie hat natürlich eine wichtige Frage.
Ich habe mich gefragt, warum ausgerechnet ich? Wir kennen uns doch kaum. Glaubst du etwa, ich würde den Erstbesten nehmen? Dass ich bloß irgendjemanden brauche, der mich nachts warm hält? Irgendeinen alten Mann, mit dem ich reden kann? Das habe ich nicht gedacht. Aber mir ist nicht klar, warum gerade ich. Tut es dir leid? Nein, ganz und gar nicht. Ich bin bloß neugierig. Ich habe darüber nachgedacht. Weil ich glaube, dass du ein guter Mann bist. Ein freundlicher Mann. Das hoffe ich. Ich glaube, es stimmt. Und ich habe immer gedacht, dass du jemand bist, den ich wirklich gern haben und mit dem ich mich unterhalten könnte.
Ja, das war Ulrich Nöten, der das Hörbuch eingelesen hat. Und die Geschichte, also man merkte schon, die beginnt so ganz fast mit so einer Selbstverständlichkeit, aber auch so einer großen Behutsamkeit. Aber mit der Zeit wird sich das auch ändern und sie fangen dann wirklich auch zu reden und es geht dann auch ums Eingemachte.
Also worüber reden die dann? Wahrscheinlich über ihre, ja, über ihr langes Leben. So.
Genau, über das Leben, über ihren Alltag, also das ganz Naheliegende. Irgendwann natürlich auch über das Leben, das hinter ihnen liegt. Sie haben ja quasi Tür an Tür gewohnt und wissen trotzdem nicht viel voneinander. Und da entfaltet dieser Roman dann zwei Geschichten, die von allem erzählen, was so ein Leben ausmacht. Und das sind eben neben Normalität und Alltag auch Brüche, kleine und große Katastrophen, Leidenschaft, Langeweile, erfüllte und unerfüllte Träume und die Anwesenheit und Abwesenheit von Glück. Und was das Tolle an dieser Geschichte ist, dass man diese zwei Leute durch die Art und Weise kennenlernt, wie sie miteinander umgehen. Also Eddie und Louie sind vielleicht Seelenverwandte, also ganz sicher in der Situation, in der sie sich befinden, aber sie ticken eben auch ganz verschieden und sind Leute mit Geschichte, aber auch mit Familiengeschichte, die Wunden hinterlassen hat. Eddie hat ihre Tochter sehr früh verloren, was natürlich eine traumatische Erfahrung ist und was auch nicht folgenlos bleibt. Ich will da nicht zu viel verraten. Außerdem leben die beiden in einer Kleinstadt und da wird bekanntlich viel getratscht, wenn der Tag lang ist. Und es gibt dann auch Leute, die beargwöhnen oder missbilligen auch das, was die beiden miteinander tun. Weil wie kann das sein, zwei alte Leute und überhaupt, die haben doch bestimmt auch Sex und so.
Und haben sie also... Ich meine, spielt das eine Rolle?
Vielleicht auch nicht. Also das werde ich jetzt auch nicht verraten, weil es eigentlich auch nicht so wichtig ist. Also ich kann es verraten, ja, sie haben irgendwann auch Sex. Weil Eddie und Louie, die verbringen dann ja auch nicht nur die Nächte miteinander, sondern auch die Tage. Sie unternehmen viel miteinander, kümmern sich um Eddies Enkel, der von seinen Eltern bei ihr abgeladen wird, weil die sich wegen ihrer eigenen Probleme gerade nicht um ihn kümmern können. Und dieser kleine, verstörte Junge wird dann auch nochmal zur Projektionsfläche, wenn sich die beiden darüber unterhalten, was alles schiefgelaufen ist in ihrem Leben.
Ich überlege jetzt also zwei alte Leute, die sich so finden und über das reden, was so war. Ehrlich gesagt kann das ja aber auch ziemlich sentimental werden.
Oder? Ja, kann es. Also diese Sorge hatte ich auch, aber die ist völlig unbegründet, denn Kent Harriff, der erzählt so lakonisch, da ist gar kein Platz für Sentimentalität. Also die Dialoge sind ganz sparsam, das haben wir so schon so gerade ein bisschen gehört. Er beherrscht die Kunst, zwischen den Zeilen mitzuerzählen. Das ist wie so ein Kammerspiel, also so gewissermaßen so ein Bericht vom Rande der Dunkelheit. Und diese Atmosphäre hat Ulrich Nöten beim Hörbuch auch auf wunderbare Weise umgesetzt.
Wie er das getan hat, das können Sie am Ende der Sendung nochmal hören. Da gibt es nämlich nochmal einen größeren Ausschnitt aus dem Hörbuch. Unsere Seelen bei Nacht heißt der Roman von Kent Harrow. Übersetzt wurde er von Putschau. Buch und Hörbuch sind bei Diogenes erschienen und kosten jeweils 20 Euro.
Fast 10 Jahre lang hat der in Rom geborene Comiczeichner Tom Tirabosco an seinem neuen Buch gezeichnet und geschrieben. In Wunderland erinnert er sich an seine Kindheit in Italien und an seine nicht immer ganz einfache Familie. Liebevoll und warmherzig spricht er über die Kräche seiner Eltern und die Geburt seines jüngeren Bruders, der mit einer schweren körperlichen Behinderung auf die Welt kommt und sich auf seine Weise durchs Leben boxen muss. Über Tom Tirabosco und das Besondere seiner Graphic Novel Wunderland sprechen wir mit seinem Verleger. Johann Ulrich ist Chef des Avant Verlages und jetzt unser Gast bei Radio 1.
Johann Ulrich vom Avant Verlag, schön, dass Sie da sind. Hallo.
Hallo.
Ja, hallo.
Wunderland heißt dieser Comic und gleich das Cover macht klar, dass es sich ganz offensichtlich um ein Land handelt, das vor allem in der Vorstellung, in der Fantasie existiert. Wir sehen ein lesendes Kind im Bett und dieses Bett schwimmt auf dem Meer wie ein Floß und wird von einer ungeheuren Riesenkrake aus der Tiefe fest umklammert. Was genau meint Tirabosco mit Wunderland?
Ich verstehe den Titel so, dass er die Zeit seiner Kindheit, dass er das als Wunderland bezeichnet. Es ist in der Tat auch eine Hommage an den tschechischen Zeichner Zdeněk Burian, der ihn neben Disney stark beeinflusst hat in jungen Jahren. Und in dieser ganzen Interpretationsfülle, die man in Wunderland reinstecken kann, da gehört eben diese Zeichnungen von dem Burian unter anderem mit dazu.
Mhm. Nun haben wir ja schon gehört, dass er 10 Jahre an diesem Comic über seine eigene Familie und Herkunft geschrieben hat. Das scheint schon sehr, sehr lange. Wissen Sie ein bisschen mehr über die Entstehungsgeschichte? Was hat ihn denn so lange daran brüten lassen?
Na, er selbst, es gibt so einen Epilog in dem Buch, wo er als Erwachsener quasi heute mit seinem jüngeren Bruder Michel, der ja behindert ist, darüber spricht und er sagt, es fällt ihm schwer, die Details der Vergangenheit so zu sortieren und zu ordnen, dass es eine schlüssige Familienlegende wird. Aber ich denke, er hat auch zwischendurch an anderen Büchern gearbeitet. Ich glaube, dass es einfach der persönliche Inhalt war, der so lange gereift hat in ihm, bis das Buch erscheinen konnte.
Eines der wichtigsten Themen neben den Dauerkrächen dieser Eltern ist die ziemlich schwierige Beziehung des Ich-Erzählers zu diesem jüngeren Bruder Michel. Der kommt mit schweren Missbildungen zur Welt, also ihm fehlen beide Hände und auch ein Fuß. Und der boxt sich aber von Anfang an trotz seines Handicaps mit einem wahnsinnigen Willen durch. Der spielt Fußball, der kann ziemlich bald so ziemlich alles, mindestens so gut wie sein älterer Bruder, dieser Ich-Erzähler. Wie würden Sie...
Er kann fast alles besser.
Eigentlich ja, das stimmt.
Bosco, ja.
Und wie würden Sie die Beziehung dieser beiden Brüder untereinander beschreiben?
Na, die Beziehung ist schon sehr liebevoll zum einen, aber natürlich auch gibt es eine Konkurrenzsituation, wenn es um die Aufmerksamkeit der Eltern geht zum Beispiel. Und auch eben, wie wir eben schon gesagt haben, dieses Vorbild oder dieser Konkurrenz, was Brüder ja eh miteinander haben. Aber wenn dein behinderter Bruder auch noch der ist, der vor dir in die Fußballmannschaft gewählt wird, dann ist es vielleicht auch ein Grund für Zwist. Ein anderes Beispiel ist, er beschreibt auch, wie er von seinem jüngeren Bruder verdroschen wird. Und Tom ist derjenige, der sich nicht wehrt eigentlich, weder in der Schule noch im Streit mit seinem Bruder. Also er zeigt ihm kaum irgendwelche Grenzen aus und auf. Und das ist auch ein Thema seiner Kindheit.
In gewisser Weise ist diese Geschichte auch die einer ja sehr gelungenen Inklusion. Also dieser körperlich sehr schwer behinderte Junge, der will nie eine Sonderbehandlung und er bekommt deswegen auch keine. Für seinen Bruder wird er zu einer Art Helden, gerade durch diesen immensen Willen in ihm selbst. In diesem Michel sieht es da aber ganz oft ganz anders aus, stellt sich später heraus, oder?
Ja, das stellt sich dann eben später heraus. Also ich glaube, der Autor hat das in seiner Kindheit nicht so wahrgenommen. Erst jetzt, wenn sie sich als Erwachsene miteinander unterhalten, wird klar, dass welchen Ängsten er eigentlich auch damals ausgesetzt war. Es wird aber auch zum Teil ja auch im Buch recht detailliert geschildert, also diese zahlreichen Operationen, die der Bruder über sich ergehen lassen muss, das wird ja nicht ausgespart. Und das ist eine Geschichte, schon mit sehr viel Leid auch verbunden, auch körperlichem und seelischem Leid. Was aber letztendlich nichts daran ändert, dass sein Bruder Michel heute einer der bekanntesten Panflötisten ist.
Sehr interessant. Also nun haben wir viel über die Geschichte gehört und das Verhältnis dieser beiden Brüder. Was zeichnet denn Ihrer Meinung nach die Comics von Tom Tirabosco sonst so aus? Also was, wodurch zeichnen die sich aus?
Ja, ich bin ganz großer Fan von Tom Tirabosco, weil ich finde, dass er, es ist ja schon das vierte Buch von ihm, was im Avant Verlag erschienen ist. Ich finde seinen Zeichenstil einzigartig. Also er arbeitet mit Monotypien, das Grau kriegt, hat immer eine andere Schraffur. In einem Bild kann man da 5, 6, 7 Schraffuren identifizieren und es wirkt eigentlich gar nicht wie Schwarz-Weiß, was so vielfältig ist. Die Gesichter und die Landschaften sind akkurat, auch sehr fleischig dargestellt. Für mich ist er einer der ganz großen Individualisten im Comic-Bereich.
Wunderland heißt diese Graphic Novel des gebürtigen Römers Tom Tirabosco. Der Band ist im Avant Verlag erschienen. 124 Seiten kosten 24,95 €. Und gesprochen haben wir mit dem Verleger des Buches, Johann Ulrich vom Avant Verlag. Ganz herzlichen Dank dafür.
Dankeschön.
Ja, herzlichen Dank.
Tschüss.
Die Literaturagenten. Wirkungstreffer. Ein Buch, das mich umgehauen hat.
Das kommt heute vom Schauspieler Marc Waschke, der sowohl an der Schaubühne ja zu Hause ist, als auch in ihrem Fernsehapparat, wenn sie hin und wieder mal Tatort gucken. Da spielt er gemeinsam mit mir Rebecca im Berliner Tatort. Zwischendurch liest er auch gern zum Beispiel das hier.
Die Wohlgesinnten von Jonathan Littell. Das ist ein sehr dicker Roman, den ich mir so über ein Jahr verteilt habe und immer wieder ein bisschen weitergelesen habe, weil ich nicht wollte, dass es aufhört und weil einiges auch so schrecklich war, dass ich es immer wieder in die Ecke gelegt habe. Das Besondere an dem Buch finde ich, dass aus der Ich-Perspektive eines SS-Mannes der Nationalsozialismus in all seiner Breite erzählt wird. Und die Deutschen, die ja gerne dazu neigen, sich selber als Opfer der Nazis immer zu erzählen, dort erzählt werden als begeisterte, intelligente, belesene, smarte Nazis. Und das ist eine Perspektive, die ich ganz wichtig, erfrischend und kathartisch finde.
Ein extrem umstrittener Roman, der Schauspieler Marc Waschke, über ja diesen Roman, der sehr polarisiert hat, sehr für Schlagzeilen gesorgt hat. Auf jeden Fall lesenswert, Die Wohlgesinnten von Jonathan Littell, aus dem Amerikanischen übersetzt von Heiner Kober, erschienen im Berlin Verlag, 1400 Seiten und das Ganze kostet 18 €.
Und was sehr interessant ist und vor allem auch aktuell, Jonathan Littell hat nicht nur als Schriftsteller das Grauen erkundet, sondern auch als Filmemacher sein ebenso berührender wie verstörender Dokumentarfilm Wrong Elements über Kindersoldaten in Uganda ist gerade bei uns im Kino angelaufen.
Die Literaturagenten. Autoren sind auch nur Leser.
Sich in einer Stadt nicht zurechtzufinden, heißt nicht viel. In einer Stadt sich zu verirren, wie im Walde man sich verirrt, braucht Schulung. Das ist ein Satz des Philosophen, Kulturhistorikers und Schriftstellers Walter Benjamin. Er wusste, wovon er spricht, denn er kannte viele Städte. Und er hat sie studiert und über sie geschrieben. Immer verbunden mit der Frage, wie lebt der Mensch in den Städten? Über Städte und Architekturen heißt ein Band, der seine bekanntesten Städteporträts enthält. Herausgegeben wurde er von Detlef Schöttger und Annette Gröschner hat ihn gelesen.
Und jetzt ist sie da. Hallo, Annette.
Hallo.
Was genau hat dich an diesem Buch so angepiept? Also es ist erstmal relativ schmucklos. Es springt einen sozusagen erstmal vom Layout nicht unbedingt an.
Und Altrosa ist jetzt auch nicht so meine Farbe. Ich finde das bei Häusern auch schon so schrecklich.
Umstritten.
Naja, Benjamin war ja vor allen Dingen an Städten interessiert und er hatte so einen Lieblingsgegenstand, das war das Wohnen in Häusern und er hat das so auch so eine Physiognomie von Häusern immer so für sich entwickelt, also ausgehend von dieser Physiognomie-Theorie, also dass so Häuser ein Antlitz haben und dass also das ist zum Beispiel diese 10-Zimmer-Wohnung in diesen Gründerzeitwohnungen, dass das auch eine Verbindung zum Kriminalroman hat, der zur gleichen Zeit entstanden ist und sowas. Fast fasziniert mich immer.
Ja. Aha, okay. Also du hast schon gesagt, ihn hat es auch interessiert. Er ist offenbar auch wirklich viel und gern gereist, aber anders als das die meisten Menschen tun, also eher so sehenden Auges wirklich durch die Städte gegangen und nicht zu gucken, wie sieht es denn hier so aus, sondern zu verstehen, wie Städte zu funktionieren, oder?
Das war ja unterschiedlich. In den 20er Jahren ist er ja viel unterwegs gewesen, also freiwillig. Und dann ist er im September 33 erst nach Ibiza gegangen und dann nach Paris. Also das war ja dann unfreiwillig. Mhm. Und dann hat er auch versucht, dieses Passagenwerk zu schreiben, wo er einfach nochmal so die Moderne und die moderne Stadt auch beschrieben hat. Also diese Passage, die es ja in Berlin nur so in den Kaiserpassagen gab, was nicht so richtig funktioniert hat. Aber wir kennen das ja aus Leipzig. Ja? Also wo so mehrere Häuser zusammen, also Hausbesitzer sich zusammenschließen und so eine Passage bauen und da werden dann die Waren verkauft. So der Vorläufer.
Der Shopping Mall, ne?
Mhm. Genau, der Vorläufer des Kaufhauses und die Shopping Mall hat eigentlich die Passage wieder aufgenommen. Ja. Und er beschreibt das eben als etwas, dass die Leute eben aus den Wohnungen rausgehen auf die Straße, aber auch manchmal nicht so ganz auf die Straße, sondern eben in diese Passage. Und diese Passage hat natürlich auch was mit dieser Ingenieurskunst zu tun. Also man musste erstmal das Gusseisen erfinden, damit die Passagen auch funktionieren, weil das Glas muss ja irgendwie befestigt werden. Und also das interessiert ihn, also Moderne und Architektur und das Leben in dieser Architektur. Mhm. Also vorher war es ja so, dass Architektur immer eher wo die Gestaltung eine Rolle gespielt hat, aber wo es nicht um den Gebrauch ging. Mhm. Also das Soziologische spielte halt nicht so eine große Rolle. Und durch Benjamin ist das eben mit in die Wissenschaften auch.
Mhm. Bei Passagen, klar, denkt man sofort an Paris, aber er hat ja viel eben auch über Berlin geschrieben und über Häuser in Berlin. Inwiefern haben denn gerade diese Berlin-Betrachtungen möglicherweise sogar noch heute Gültigkeit? Also erkennt man Benjamins Berlin heute noch wieder?
Das Berlin, das Benjamin beschreibt, ist so gut wie nicht mehr vorhanden. Also er hat ja vor allen Dingen in diesen Kindheitsgeschichten, die er geschrieben hat, hat er ja in Berlin beschrieben, was zerbombt ist. Ja. Also er selber hat ja am Magdeburger Platz gewohnt. Wenn man da heute lang geht, da ist nichts mehr. Da findet man nichts mehr. Überhaupt nichts. Aber andererseits ist es trotzdem sehr präsent. Ich habe ein kleines Zitat aus einer Rezension über Werner Hegemann, das Steinerne Berlin, rausgezogen. Da schreibt Benjamin, so verklagt er nun die Stadt Berlin vor dem Weltgericht. Wir, die geschundenen Steuerzahler, haben, weiß Gott, das Recht, diese Stadt, deren Verwaltung von einer Blamage in die andere taumelt, vor allen möglichen Gerichten zu belangen. Wie weit wir aber vor dem Weltgericht sie belasten möchten, werden wir trotz allem noch überlegen. Das kann man natürlich heute genauso
sehr schön. Absolut. Ja. Könnten wir diverse Wohnungsbaugesellschaften doch nochmal vor dieses Gericht bitten. Ja,
das stimmt. Nun hast du schon gesagt, also er interessiert sich eben auch dafür das Leben der Menschen in den Städten, aber ist er trotzdem so Betrachter von außen geblieben oder schaut er auch so hinter die Häuserfassaden?
Das ist sehr unterschiedlich. Das kommt darauf an, an welchem Ort er sich befindet. Ja, also das in Berlin geht es natürlich sehr viel um Innenräume. In Paris geht es um die Passagen, also diese Verbindung zwischen Innenräumen und Außenraum. Und an anderen Orten, zum Beispiel auf Ibiza oder Neapel, da geht es vorwiegend auch so um die Straßen. Ja? Also so in Moskau quellen so die Waren im Winter auf die Straßen, wo er dann sagt, naja, eigentlich würde das besser zu Neapel passen. Das beschreibt er als sehr porös, weil die Steine sind porös und auch das Leben der Menschen ist porös, also durchlässig. Mhm. Also man lebt auch draußen. Ja? Also es ist so ein bisschen wie, ich bin vor ein paar Jahren in Shanghai gewesen und war fasziniert davon, dass die Leute ihre Bettwäsche zwischen die Straßenbäume hängen. Mhm. Und man fährt so mit dem Bus an den Leben vorbei, weil auf diesen Laken ist natürlich das Leben dieser Leute auch verzeichnet, weil es waren jetzt keine neuen Laken. Und das fand ich faszinierend, also wie sozusagen das Innen sich nach außen kehrt, einfach weil man keinen Platz hat in der Wohnung und keinen Trockner.
Nochmal ganz kurz zum Stil dieses Buches. Also wie liest sich das? Ist das so akademisch, wie jetzt möglicherweise dieses doch eher schmucklose Cover suggeriert oder wie? Es gibt ja auch ganz viele Postkarten übrigens, ne? Wie liest sich das alles zusammen?
Na, ist es so, die meisten Texte kannte ich vorher schon, nicht alle, aber das ist jetzt wie so ein Lesebuch über Städte, ja? Und dazu kommen eben diese Postkarten und das finde ich sehr faszinierend, dass diese Postkarten da drin sind. Er war ein Postkartensammler, er hat selber nicht fotografiert, sondern er hat überall, wo er war, Postkarten gesammelt. Und es gibt einen wunderbaren Text, Die Mauer heißt, der spielt auf Ibiza, wo er quasi so eine Postkarte sieht und möchte unbedingt diesen Ort finden, mhm, und geht dann ins Archiv und geht durch den Ort und findet ihn nicht, bis er sieht, dass es eigentlich der Ort ist, wo die Postkarte verkauft wird. Also geht diesen Weg durch die. Und das ist eigentlich so ein ganz, ganz schöner Text, der auch beschreibt, wie er arbeitet.
Mhm. Und dass man im Grunde wirklich auch nur sich anfallen lassen muss von dem, was einem begegnet in so einer Stadt. Dass man sich einfach verlieren muss und dann möglicherweise Dinge erst findet. Ne?
Ja, so nebenbei. Mhm. Ne?
Genau.
Ja.
Und so dieses Buch sollten Sie also finden. Und es ist absolut lesenswert. Annette Gröschner über Städte und Architekturen von Walter Benjamin. Über Städte müsste es richtig heißen, weil so ist der Titel. Über Städte und Architekturen von Walter Benjamin, herausgegeben wurde das Buch von Detlef Schöttger, ist erschienen bei Dom Publishers oder Dom.
Dom.
Das russische Wort für Haus. Hat 224 Seiten mit vielen Abbildungen und kostet 28 Euro. Dankeschön.
Vielen Dank.
Danke.
Ausgesetzt. Bücher, die gefunden werden wollen.
Ja, das, was Sie da gerade gehört haben, das waren wir. Wir haben es wieder getan. 20 Buchexemplare haben wir ausgesetzt. Heißt, mit Stempel und Aufkleber versehen und an, wie wir fanden, strategisch unglaublich raffinierten Orten so hingelegt, dass sich der eine Bücherfreund, weißt du, oder die andere Bücherfreundin eigentlich ein Herz hätte fassen müssen.
Soll ich dir mal erzählen, wo ich die ausgesetzt habe?
Bitte.
Also einfach, es geht ja um Alkohol. Ne?
Ja.
Also es geht um die Folgen von Alkohol. Und ich habe die an einer Whisky-Handlung ausgesetzt und einem Schnapshandlung.
Eigentlich
dachte ich, eigentlich prädestiniert. Ne?
Ja.
Also eigentlich müssten die auch diese Bücher in ihr Repertoire mit.
Also ich habe das letzte Exemplar heute Vormittag ausgesetzt und zwar auf einen Kaffeetisch und genau beobachtet, wer sich dafür interessiert. Und ich hatte schon so den Verdacht, dass das nicht klappt, weil ich habe da nur so total fidele, ausgeschlafene, vitale Menschen gesehen, die wahrscheinlich noch nie einen Kater hatten, nie einen haben werden und sich dafür einfach nicht interessieren.
Ja, oder aber sie haben Bogen drum gemacht, weil sie denken, wenn ich dieses Buch jetzt nehme und jemand beobachtet mich, möglicherweise sogar die Person, die das Buch da hingelegt hat, dann habe ich mir,
du meinst, ich habe
gleich
alles,
einen Spritti als Spritti
weißt du? Kann auch sein. Also wir haben es jedenfalls sehr gemocht, dieses Buch. Das ist ein weiteres Buch aus dieser sehr, sehr schönen britischen Handbuchreihe, die im Lübbe Verlag erscheint, die auch sehr großartige Ratschläge zum Thema Midlife Crisis zum Beispiel schon mal herausgebracht hat. Die haben wir vor einiger Zeit hier vorgestellt. Und der Trick, das ist so ganz seltsam verschoben an der Reihe. Diese ziemlich schwarzhumorig, sarkastischen Texte werden mit ganz kitschigen 50er Jahre heile Welt Illustrationen montiert. Mhm. Also das Ganze ist dann so ein pseudopädagogisches Erklärbuch für Erwachsene. Wir sehen zum Beispiel auf einer Abbildung so eine riesige Abrisskraterlandschaft mit Bagger und dazu liest man dann den guten Rat: Setzen Sie sich nicht ans Steuer und bedienen Sie keine schweren Maschinen, wenn Sie verkatert sind. Gestern Abend haben Bernie und sein Team den Sieg im Kantinenquiz gefeiert. Heute müssen Sie mit dem Bau des neuen Krankenhausflügels von vorn anfangen.
Mhm. Sowas. Ja, das ist ja tatsächlich wie so ein Lesebuch. Ne? Also ich habe immer so eine Erinnerung wie so eine Fibel aus der so erste Klasse. Also so ist es aufbereitet, so 60er Jahre mäßig, hast du schon gesagt, so eine, diese Illustration.
Genau.
Und dann auch die Texte dazu.
Es gibt auch sehr, sehr schöne Fallbeispiele, die einfach warnen. Also wir sehen zum Beispiel so eine ganz schicke Mieze im Badeanzug, daneben ein dösendes Kind und der Text sagt dann: Michael langweilt sich, Mutti hat sich nicht bewegt, seit sie die DVD eingelegt hat. Seit 2 Stunden ist auf dem Bildschirm nichts als das Startmenü zu sehen. Mutti hat vergessen, auf Play zu drücken. Michael hätte die arme Mutti nicht so früh wecken sollen.
Ich kann mich nur erinnern, ich habe jetzt sie nicht vor mir, aber da gibt es die eine Geschichte, wo ein lebensmüder Mensch auf dem Fenstersims steht und eigentlich voll verkatert, also seine Haare tun ihm weh und die Zunge ist wie ein Pelztier in seinem Mund und dann kommt dann der Polizist, der ihn ja eigentlich davor bewahren will und sagt: Darf ich Sie auf einen Drink einladen? Also man denkt irgendwie, ja, genau, das ist der beste Tipp, den man da...
Genau, und man wird auch einfach nochmal, man wird sozusagen aufgerufen, sich nochmal wieder auch zu vergegenwärtigen, was jetzt wichtig ist. Also da steht dann sowas wie: Sitzen Sie so still, wie Sie können, vermeiden Sie jegliche Entscheidung, schauen Sie aus dem Fenster, können Sie Formen und Farben erkennen? Steht der Mond oder die Sonne am Himmel? Wie heißen sie? Und wo gibt's Eier mit Speck? Also das sind wirklich, finde ich, sehr, sehr brauchbare Tipps. Hangover, das Handbuch von J.A. Hazley und J.P. Morris, erschienen im Lübbe Verlag, 54 sehr hübsch illustrierte Seiten. Das Ganze kostet 8 Euro und wir haben noch einen, wie ich finde, sehr, sehr doch passenden Song.
Genau.
Sieht man.
Und vorher, also vielleicht nochmal, wir werden uns heute hoffnungslos betrinken, weil sie nicht angerufen haben.
Ja,
und dann,
aus Kummer.
So, das ist Götz Wiedmann. Mein Vater hat einen Krater.
Oh, bitte mach nicht so einen Krach.
Worms, 1521. Ein Reichstag, der in die Geschichte eingehen wird. Vorgeladen ist der Theologe und Augustinermönch Martin Luther. Kaum hat er seine beiden Anhörungen vor den Mächtigen Europas überstanden, ohne seine Thesen zu widerrufen, wird ein Toter in der Stadt gefunden. Luther gerät unter Verdacht, die Zeit läuft gegen ihn und er hat Feinde, die alles dafür tun würden, um den abtrünnigen Mönch auf den Scheiterhaufen zu bringen. Freies Geleit für Martin Luther ist der Titel des Krimis von Tatjana Reese und Matthias Eckold. Und letzterer ist jetzt live bei den Literaturagenten.
Da steht er nun, beziehungsweise sitzt er nun, kann ich anders. Ja. Luther hat gestanden. Guten Abend, Matthias.
Hallo.
Matthias Eckold, schön, dass Sie da sind. Es erscheint ja in diesem Reformationsjahr unglaublich viel über Martin Luther. Aber ein Krimi, zumal einer mit einem Mordfall, in den er selbst verwickelt sein soll, ist, glaube ich, relativ einzigartig. Wie sind Sie denn auf diese lustige Idee gekommen?
Ja, wir waren ja auch bei der Leipziger Messe, haben da das Buch vorgestellt und da haben wir auch extra mal geguckt und recherchiert und es ist tatsächlich ein sogenanntes Alleinstellungsmerkmal. Das heißt, es gibt keinen anderen Krimi, der in diesem Lutherjahr über und mit Luther zumal noch als Hauptfigur und als Ermittler erschienen ist.
Sie haben also ein eigenes Genre gegründet, den Reformationskrimi.
Den, aber nicht nur den Reformationskrimi, sondern den Lutherkrimi.
Natürlich.
Ja, den Lutherkrimi erster Teil gewissermaßen. Nee, und drauf gekommen sind wir so, weil ich wollte eigentlich immer mal einen Krimi schreiben, aber ich konnte mich nie reindenken in diese Art von Kriminalbeamtentum. Mhm. Also da habe ich gar keine Facette meines Lebens irgendwie da mich mit keiner Facette reinfühlen können. Und ich dachte, wenn, dann muss man immer aus einer Not heraus irgendwie ermitteln. Und das drängte sich mir dann auf, als ich das Luther-Musical von Tatjana Reese gesehen habe, Rebell wider Willen. Und da war dieser Luther tatsächlich auch in mehreren Notsituationen. Und da dachte ich, das müssen wir ausbeuten und da müssen wir ran und müssen einen historischen Krimi schreiben, in dem Luther in Not gerät und sich nur retten kann, indem er selber diesen Kriminalfall auflöst.
Das Ganze ist eben eine Mischung aus Dichtung und Wahrheit, das heißt, die Fakten stimmen, wenigstens sagen wir, also er war in Worms, er musste vor dem Reichstag aussagen, wegen seiner ketzerischen Aussagen, aber der Rest, inwieweit ist der ausgedacht?
Also das ist ja das Schöne daran. Bei der intensiven Recherche zum Thema Luther fiel uns auf, dass tatsächlich zwischen seinem Nicht-Widerruf vor Kaiser und den ganzen Oberen des Reiches und der Abfahrt nach Wittenberg liegen so 5 Tage, wo niemand richtig weiß, was in diesen 5 Tagen
kein
passierte.
Kein Alibi.
Genau. Und dann, er sagt, in dieser Zeit muss das passieren und das freie Geleit, mit dem er ja nach Luther, statt Wittenberg entlassen wurde, das muss Ergebnis dieses Kriminalfalls sein. Und insofern ist an den historischen Fakten überhaupt nichts zu ändern. Alles kann nach Lektüre dieses Krimis genau so wieder passiert sein, wie es in den Geschichtsbüchern steht.
Genau, es gibt ja am Anfang des Romans gibt es ja diesen Brief, ne, dass er so abenteuerliche Tage, über die er lieber nicht so, ne, also wo man alles möglich reinlegen kann, um sich vom Verdacht zu entlassen, etwas mit diesem vermeintlichen Mord zu tun zu haben an diesem Druckergesellen, wird er selbst zum Detektiv. Das haben Sie gesagt. Also er ermittelt selbst und zwar gemeinsam mit seinem Mönchkollegen und Adlatus Petzensteiner, der auch eine reale Figur. Und wir lernen Luther dabei nicht nur als Mönch und Gelehrten kennen, sondern auch als Mensch mit durchaus menschlichen Schwächen und Eigenschaften. Er spricht auch mal gern einen guten Tropfen zu und so und hat einen Kater, den wir ja gerade auch thematisiert haben, also sehr lustig. Und hat auch einen, wie ich fand, sehr eigenen Humor. Hatte er den wirklich oder ist ja auch ausgedacht?
Nein. Luther hatte ja vor allen Dingen ein sehr aufbrausendes Temperament gehabt, weswegen er vielleicht auch die Reformation erfunden hat, um nicht mehr zur Beichte gehen zu müssen, um das mit sich selber alles ausmachen zu können. Ja? Und er konnte in einem Moment, also heute würde man sagen bipolar, manisch depressiv irgendwie, ne? Also er konnte in einem Moment ganz traurig sein und dann total aufbrausen und donnern und seine markigen Sprüche hervorbringen und dann war natürlich Humor und wahrscheinlich auch so ein kleiner Hauch Selbstironie war dann auch mit dabei, weil er sich, weil er war ja ein ganz schlauer Typ und konnte sich wahrscheinlich auch selbst so ein bisschen reflektieren und da war so ein bisschen Selbstironie in jedem Fall mit dabei und der Humor war doch, wenn er durchkam, dann eher heftig.
Naja, Eko hat sie ja gerade schon erzählt, dass sie ja im Grunde so ein bisschen inspiriert wurden von diesem Musical, das es schon zu Luther gibt und haben jetzt also gemeinsam mit der Tatjana Reese diesen Roman geschrieben. Wie kann man sich das praktisch vorstellen? Wie schreibt man so ein Buch zusammen?
Ja, der größte Erfolg ist, dass wir uns noch
grüßen,
begegnen können. Und Tatjana wäre auch heute hier gewesen tatsächlich. Also das, man könnte ja denken, das ist der Erfolg dieses Buches, dass wir nicht mehr zusammen irgendwo auftreten. Aber das Gegenteil ist der Fall. Sie ist bloß gerade in Eisenach und macht wieder Aufnahmeproben eben dieses Luther-Musicals, von dem ich sprach. Eine Reise dahin lohnt sich. Zusammenarbeit war großartig, weil man kann tatsächlich zu zweit als Duo, man lässt sich nichts durchgehen. Mhm. Ja? Also da, wo man sich alleine
ins Schwafeln gerät oder sowas.
Ja. Naja, oder auch bei dem Kriminal, bei dem Plot, der hammerhart durchkonstruiert ist, da würde man allein sagen, ach, das wird schon da gehen und da schummel ich mich drüber weg. Und da ist dann der andere da und sagt, nein, da kannst du nicht drüber weg, das müssen wir jetzt noch richtig ausarbeiten und so. Insofern ging das dann tatsächlich immer kapitelweise hin und her und wir hatten grundsätzlich dann den Plot entworfen und haben dann kapitelweise geschrieben und der andere war dann immer der Lektor dessen, der geschrieben hat und dann konnte sich der andere wieder rächen.
Was ich irgendwie ganz lustig fand, das vielleicht noch abschließend, ist wirklich das Verhältnis zwischen Petzensteiner und Luther. Ne? Also man hat so manchmal das Gefühl, ich weiß nicht, ich fühlte mich dann manchmal so erinnert an Diderot, Jacques der Fatalist und sein Herr oder an Conan Doyle, also Watson und Sherlock, also so ein bisschen so diese Paarung. Mhm. Es macht wirklich Spaß, dieses Buch zu lesen, also Luther mal von einer anderen Seite, kriminellen Seite, mit krimineller Energie. Wie sich das auflöst, können wir natürlich nicht verraten. Freies Geleit für Martin Luther, so heißt der Reformation Krimi, der Luther-Krimi von Matthias Eckhold und Tatjana Reese erschienen, ist ja im Abacus Verlag, 250 Seiten, kostet 13 Euro. Dankeschön.
Vielen Dank.
Ich danke euch.
Tschüss.
Zum Schluss gibt es noch, wie versprochen, einen längeren Ausschnitt aus dem Roman Unsere Seelen bei Nacht von Kent Harrow. Das Hörbuch hat Ulrich Nöten eingelesen und es war für uns interessant zu hören, wie ihm die Geschichte gefallen hat.
Mit dem Gedanken zu spielen, was relativ Selbstverständliches zu tun und sein Leben auch im Alter noch in die Hand zu nehmen und selbstbestimmt auf jemanden zuzugehen und zu sagen, ich habe keine Lust, meine Nächte allein und in Einsamkeit zu verbringen. Die Nächte, sagt sie, sind das Schlimmste, ja? Diese Einsamkeit da zu liegen und eigentlich das Gefühl haben, es geht so an einem vorbei. Und ist es nicht sehr viel sinnvoller, das mit einem anderen Menschen zu teilen? Nicht die Einsamkeit, sondern aus der Einsamkeit eben was Sinnvolles gemeinsam zu machen.
Er hat es genau auf den Punkt gebracht. Ist, worum es in diesem Roman geht. Und ich habe danach noch irgendwie erfahren oder gelesen, dass Kent Harrow das tatsächlich für seine Frau geschrieben hat, diesen Roman.
Wir müssten vielleicht mal eben ganz kurz für alle die, die es vorhin nicht mitbekommen haben, sagen, es geht wirklich kurz darum, die 70-jährige Addie klingelt also eines Tages bei ihrem Nachbarn Louis und macht ihm einen ganz, ganz ungewöhnlichen Vorschlag.
Wollte ich gerade erzählen. Nein, kein Problem. Das ist die Konstellation. Ne? Also er hat diesen Roman gesagt, er möchte eigentlich gern diese Beziehung zu seiner Frau nochmal erzählen, aber es ist natürlich eine andere Geschichte. Klar. Und das hat er gemacht, also wie du sagst, die 70-jährige Addie. Und da hören wir jetzt mal rein. Das ist eine ungewöhnliche Konstellation. Wir fangen tatsächlich an mit dem Anfang des Romans, also wo sie an der Tür klingelt, aber vorher klingeln wir nicht mehr, sondern sagen einfach auf Wiederhören,
oder? Auf Wiederhören. Machen Sie sich einen ganz, ganz schönen 1. Mai und ja, einen schönen Abend.
Genau, einen schönen Abend. Und Tschüss. Hier ist Kent Harrow bzw. Ulrich Nöten. Tschüss.
Und dann kam der Tag, an dem Addie Moore bei Louis Waters klingelte. Es war an einem Abend im Mai, kurz bevor es endgültig dunkel wurde. Sie wohnten einen Häuserblock voneinander entfernt in der Cedar Street, im ältesten Teil der Stadt. Ulmen, Zirgelbäume und ein einzelner hoher Ahorn säumten die Straße und die grünen Rasenflächen vor den einstöckigen Häusern. Es war ein warmer Tag gewesen, doch jetzt am Abend kühlte es ab. Sie ging auf dem Bürgersteig unter den Bäumen entlang und bog zu Louis' Haus ab. Als er ihr die Tür aufmachte, fragte sie, »Könnte ich kurz reinkommen und etwas mit dir besprechen?« Sie setzten sich ins Wohnzimmer.
Möchtest du etwas trinken? Eine Tasse Tee? Nein, danke. Vielleicht bleibe ich nicht lange genug, um ihn auszutrinken. Sie sah sich um. Du hast es schön hier. Diane hat das Haus immer gut in Schuss gehalten. Und ich gebe mir Mühe. Es ist immer noch schön. Ich war seit Jahren nicht mehr hier. Ihr Blick schweifte aus dem Fenster an der Seite des Hauses, wo es jetzt Nacht wurde, und dann in die Küche. Über der Spüle und den Arbeitsflächen brannte schon Licht. Alles wirkte sauber und ordentlich. Er beobachtete sie. Eine attraktive Frau, das hatte er schon immer gedacht. In jüngeren Jahren hatte sie dunkles Haar gehabt, jetzt war es weiß und kurz geschnitten. Nach wie vor hatte sie eine gute Figur. Nur um Taille und Hüften war sie ein wenig fülliger als früher. »Wahrscheinlich fragst du dich, was ich von dir will«, sagte sie. »Naja, vermutlich bist du nicht hergekommen, um mir zu sagen, dass ich es hier schön habe.« »Nein, ich wollte dir einen Vorschlag machen.« »Ah ja?« »Ja, so etwas wie einen Antrag.«
»Okay.«
»Keinen Heiratsantrag?«
»Das hätte ich auch nie erwartet.«
»Aber es geht in die Richtung, nur weiß ich jetzt nicht, ob ich es schaffe. Ich kriege plötzlich kalte Füße.« Sie lachte ein bisschen. »Es ist tatsächlich wie bei einem Heiratsantrag, nicht?«
»Was denn? Kalte Füße? Schon möglich.«
»Ja, also ich sage es jetzt einfach.«
»Ich höre«,
antwortete Louis. »Ich wollte fragen, ob du dir vorstellen könntest, hin und wieder zu mir zu kommen und bei mir zu schlafen.«
»Was? Wie meinst du das?«
»Ich meine, dass wir beide allein sind. Wir sind schon viel zu lange uns selbst überlassen, seit Jahren. Ich bin einsam. Ich dachte, du vielleicht auch. Deshalb wollte ich fragen, ob du zu mir kommen und bei mir übernachten würdest und mit mir reden.« Er starrte sie an, betrachtete sie, neugierig, vorsichtig. »Du sagst ja gar nichts. Hattest du die Sprache verschlagen?«, fragte sie.
»Ich glaube ja.«
»Es geht nicht um Sex.«
»Das fragte ich mich gerade.«
»Nein, kein Sex, das meine ich nicht. Ich habe schon lange keine Lust auf Sex mehr. Ich spreche davon, die Nacht zu überstehen, es gemütlich und warm zu haben, zusammen im Bett zu liegen, die ganze Nacht. Die Nächte sind am schlimmsten, findest du nicht?«
»Doch, das finde ich auch.
Am Ende nehme ich eine Tablette, um einzuschlafen, lese viel zu lange und am nächsten Tag bin ich zu nichts zu gebrauchen, keine Freude, weder für mich noch für den Rest der Welt.«
»Das kenne ich.«
»Aber ich glaube, dass ich wieder schlafen könnte, wenn jemand bei mir im Bett läge. Jemand, der nett ist. Wegen der Nähe. Wir könnten reden in der Nacht, im Dunkeln.« Sie wartete. »Was meinst du?«
»Ich weiß nicht.« »Wann willst du denn damit anfangen?«
»Wann du willst. Falls du überhaupt willst«, setzte sie hinzu. »Diese Woche?«
»Lass mich darüber nachdenken.«
»Gut, aber ruf mich an, wenn du kommst, falls du kommen willst, damit ich mich darauf einstellen kann.«
»Gut.«
»Dann warte ich auf deinen Anruf.«
»Und wenn ich schnarche?«
»Dann schnarchst du eben. Oder du lernst damit aufzuhören.«
Er lachte. »Das wäre was ganz Neues.«
Sie stand auf und machte sich auf den Heimweg, und er stand in der Tür und sah ihr nach. Einer mittelgroßen, 70-jährigen Frau mit weißem Haar, die unter den Bäumen davonging durch die Lichtflecken, die die Straßenlaterne an der Ecke warf.
»Ach, zum Teufel«, sagte er. »Jetzt bilde dir mal bloß nichts ein.«
Radio 1. Nur für Erwachsene.